Dann darf ich Sie auch alle ganz herzlich begrüßen zu dem zweiten Abend. Wenn ich sehe, sind einige wiedergekommen, die gestern schon bei uns waren, und andere sind neu zu uns gestoßen. Wir haben gestern nachgedacht über Kriege, Krebs und Katastrophen. Wie kann Gott das zulassen? Und heute Abend eben dieses Thema, wie schon anklang, Religion oder Evangelium. Gestern las ich aus dem Lukas-Evangelium mitten in meinem Vortrag, und heute möchte ich zu Beginn meines Vortrags auch wieder aus dem Lukas-Evangelium lesen, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Dort finden wir eine Erzählung, ein Gleichnis von Jesus. Er vergleicht hier zwei Menschen miteinander. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen für nichts achteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner stand von fern, wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Religion oder Evangelium? Wieso oder? Ist das nicht in etwa das Gleiche? Wozu haben wir sonst in der Schule Religionsunterricht gehabt? Wir haben es eben in der Anmoderation von Rudolf gehört, wie er sogar durch den Religionsunterricht zum persönlichen Glauben finden durfte, weil er einen Religionslehrer hatte, der auch überzeugt war von der Wahrheit der Bibel und des Evangeliums. Aber das ist nicht immer so. Ich habe auch Religionsunterricht gehabt, wie ich denke, wir alle. Und das glich mehr Philosophie und Weltanschauungen und dergleichen mehr. Und darum ist dieses Oder doch berechtigt. Religion oder Evangelium. Manche denken, Religion sei etwas Gutes, etwas Göttliches, etwas, das dem Menschen hilft. Und ich will das auch nicht bestreiten, dass Religion diese Eigenschaften haben kann. Und doch muss ich sagen, es besteht ein Riesenunterschied zwischen Religion und Evangelium. Und dieser Unterschied, der kann so groß sein wie der zwischen Himmel und Hölle. Wollen wir positiv beginnen? Erstens, Religion kennt das Gebet. Wir haben das gerade gelesen, der Pharisäer, also ein ganz frommer Jude, er stand im Tempel und betete. Und das hat er sicher gerne gemacht. Und nicht nur im Tempel. Es gibt Menschen, die beten gerne. Die beten abends vor dem Schlafengehen oder sie beten draußen in der Natur oder wenn irgendwo eine Kirche ist in Bayern oder Österreich, dann gehen sie rein und sprechen ein Gebet. Es gibt religiöse Menschen, die beten sehr gerne, weil sie sich Gott nahe zu sein glauben, wenn sie das tun. Unter Umständen erleben religiöse Menschen sogar Gebetserhörungen. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Es kann sein, sie beten ganz intensiv für irgendeine Sache und tatsächlich, es tritt ein. Aber ich frage Sie, ist man dann ein Christ, wenn man schon mal eine Gebetserhörung erlebt hat? Ist das der Beweis dafür, dass man gerettet ist, dass man weiß, man gehört zu Gott? Der Name steht im Buch des Lebens, wenn man mal eine Gebetserhörung erlebt hat. Lassen Sie mich ein Beispiel erzählen. Da war ein junger Mann, seine Mutter war Bibel- und Christusgläubig und er hörte oft von ihr das Evangelium. Aber als er so 20 Jahre alt war, da zog es ihn weit weg auf die Weltmeere. Er heuerte an einem großen Schiff an und war nun unterwegs auf dem Meer. Und dort geschah etwas, während er bei voller Fahrt damit beschäftigt war, die Außenwand des Schiffes zu streichen auf einem Gerüst, ging ein Ruck durch dieses große Schiff und er verlor das Gleichgewicht und stürzte über das Geländer ins offene Meer. Und während er fiel, so einige Meter bis zum Wasser, ging wie ein Reflex durch sein Inneres und er sah seine betende Mutter vor sich und schrie, O Gott, rette mich! Und im nächsten Augenblick war er in den Fluten versunken. Sein Leben schien verwirkt. Da gab es doch wohl keine Rettung mehr. Aber während er fiel und schrie, machte gerade zwei Decks tiefer jemand eine Luke auf und sah, da fällt etwas über Bord. Und tatsächlich Mann über Bord. Und es dauerte lange, bis das Schiff gestoppt worden war und ein Rettungsboot runtergelassen werden konnte. Aber es gelang, den völlig Erschöpften eben noch in dieses Boot zu ziehen und sein Leben war gerettet. Als er auf dem großen Schiff wieder war, beugten sich einige Männer über ihn. Er war noch völlig entkräftet und dann sagte er, das war eine Gebetserhörung. Das war eine Gebetserhörung. Aber die dachten, naja, der ist noch nicht ganz bei sich und nahmen das nicht so ernst. Aber er blieb auch in den folgenden Wochen, als sie noch unterwegs waren auf dem Meer, immer dabei und sagte, Gott hat mein Gebet erhört. Ich habe geschrien, dass er mich rettet. Und als das Schiff wieder zu Hause im Heimathafen angekommen war, da war sein erster Weg zurück zu seiner Mutter und er stürmte ins Haus. Mutter, du glaubst nicht, was ich erlebt habe. Und erzählte ihr diese Geschichte. Ich frage noch einmal, war dieser junge Mann nun errettet? War er ein Christ? War das der Beweis dafür, dass er mit Gott im Reinen war, weil er diese Gebetserhörung erlebt hatte? Schauen Sie, und dann lud ihn die Mutter ein in die Vorträge, die gerade im Ort stattfanden. Und er ging diesmal mit. Er hatte keine Ausreden, er ging mit. Und da hörte er an jenen Abenden die Botschaft, so sehr hat Gott die Welt geliebt und die Sünde gehasst, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und da ging noch einmal ein Ruck, aber diesmal durch sein Herz. Und er traf die Entscheidung, diesem Christus sein Leben anzuvertrauen. Und er tat es. Er sagte, ich bin entschieden zu folgen Jesus und trat auf seine Seite und bezeugte es auch vor anderen. Und nun war er gerettet. Nun wusste er, dass seine Schuld vergeben war. Nun wusste er sich von Gott angenommen. Eine Gebetserhörung ist eine wunderbare Sache. Vielleicht hat man ein krankes Kind und man betet und tatsächlich, es wird wieder gesund. Aber das ist nicht der Beweis, dass man mit Gott im Reinen ist, sondern da muss mehr geschehen, wie wir es gerade gehört haben. Da muss man das Evangelium hören. Man muss es verstehen, man muss bereit sein, es anzunehmen. Denn wissen Sie, was interessant ist? Der religiöse Mensch, er kennt das Gebet, er kennt sogar viele Gebete. Aber ein Gebet kennt er nicht. Das kommt nie über seine Lippen beim religiösen Menschen. Und das lautet, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. So betet er nicht. Denn der religiöse Mensch ist in seinem tiefsten Inneren ein selbstgerechter Mensch, so wie dieser Pharisäer. Er war selbstgerecht. Er verglich sich mit anderen. Die Psychologen nennen das Abwärtsvergleichen. Wir werden schon jemanden finden, der schlechter dasteht als wir. Und dann können wir uns abheben und stolz sein auf unsere Religiosität. Und so ging es auch diesem Mann. Er hatte dieses Gebet nie gebetet. Aber darf ich da schon zum ersten Mal so persönlich werden und uns da in den Mittelpunkt nehmen. Wie steht das bei uns? Bei jedem von uns haben wir so schon einmal gebetet vor Gott, aufrichtig mit zerknirschtem Herzen an unsere Brust geschlagen. Gott, sei mir, dem Sünder, der Sünderin gnädig. Wenn nicht, kann ich Ihnen schriftlich geben, mit Brief und Siegel, wenn Sie wollen, dass Sie noch nicht zu den echten Christen gehören. Religiös kann man auch ohne das sein. Religiosität kennt das Gebet. Ein zweites, Religion kommt aber leider ohne Bibel aus. Gebetet wird, ob während der religiöse Mensch wohl täglich betet, liest er doch so gut wie nie in der Bibel. Man ist religiös, man ist ja vielleicht auch im gewissen Sinne christlich, man geht zu einer Kirche oder Gruppe, aber man kennt die Heilige Schrift nicht. Man kennt das Wort Gottes nicht. Man ernährt sich geistlich sozusagen aus zweiter Hand. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Denn wer die Bibel nicht kennt, der kann ja gar nicht prüfen, ob das, was gesagt wird, wirklich in der Bibel steht, ob es Gottes Wort ist oder ob sich das Menschen womöglich ausgedacht haben. Manchmal auch mit guten Motiven, aber es bilden sich manchmal solche religiösen Traditionen, dass will ich gar nicht alles völlig madig machen. Es gibt gute Traditionen, natürlich, aber manchmal schleichen sich auch falsche Gedanken in die Traditionen. Und so kann es sein, dass ein religiöser Mensch das eigentliche Evangelium gar nicht kennt, aber dafür von Menschen gemachte Gebote peinlich genau einhält. Das kann sein. Ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten, aber ich brauche ja mal ein Beispiel für diese Aussage. Es gibt Menschen, bitte nehmen Sie das nicht persönlich, ja, es gibt Menschen, die würden zum Beispiel freitags niemals Fleisch essen, weil so sind sie erzogen worden, so haben sie das gelernt und sie würden freitags niemals Fleisch essen. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist sogar wahrscheinlich gut, wenn man kein Fleisch isst, ja, wenn man überhaupt kein Fleisch mehr isst. Das ist in Ordnung. Aber sie machen das, weil sie denken, das würde in der Bibel stehen. Aber das steht gar nicht in der Bibel. Man kann freitags Fleisch essen. Man kann sogar am Karfreitag Fleisch essen. Aber man braucht kein Fleisch essen. Man kann auch Vegetarier sein oder Veganer. Man braucht niemals Fleisch essen. Das hat mit der Seligkeit nichts zu tun, was wir essen oder nicht essen. Verstehen Sie? Und so können religiöse Menschen manchmal, das ist ein harmloser Irrtum, wenn man denkt, das würde in der Bibel stehen. Aber es gibt krassere Irrtümer, Irrtümer, die uns das ewige Leben kosten könnten. Wenn man zum Beispiel glaubt, wenn man im Alter von einigen Wochen getauft worden sei, das hätte einen zum Christen gemacht, dann ist es ein verhängnisvoller Irrtum, der könnte einen um die Seligkeit betrüben. Denn noch niemals hat eine Taufe, irgendeine Taufe, einen Menschen selig gemacht. Nein, egal welche Form, ob Kindertaufe, Besprengen, Begießen oder Erwachsenentaufe durch Untertauchen, noch niemals hat eine Taufe einen Menschen selig gemacht. Bitte glauben Sie mir das. Nirgendwo steht das in der Bibel, dass eine Taufe einen Menschen rettet, sondern in der Bibel steht, Jesus Christus kann einen Menschen retten. Auch eine Kirche kann einen Menschen nicht retten. Und darum sollten wir nicht an eine alleinselig machende Kirche glauben, wie immer sie heißt, sondern es gibt einen alleinselig machenden Herrn und der heißt Jesus Christus. Und an den gilt es zu glauben. Das ist das Evangelium. Und so sehen Sie, es gibt Irrtümer, die sind wirklich gefährlich. Weil Menschen die Bibel nicht kennen, weil sie sie nie gelesen haben, obwohl es das Buch der Weltliteratur ist, wie so oft gedruckt, in so viele Sprachen übersetzt, wie überhaupt kein anderes Buch. Aber selbst das Bildungsbürgertum schafft es nicht, einmal die Bibel durchzulesen. Und wenn es Ihnen bisher auch so ging, weil Sie sagten, ja, ich habe aber keinen Zugang, ich habe es ja mal versucht, aber dann habe ich nach 3 Kapiteln aufgegeben, weil ich es nicht verstanden habe. Das kann ich nachvollziehen. Die Bibel ist nicht so zu verstehen wie die Tageszeitung, ja? Die kann man normalerweise verstehen. Es braucht schon eine gewisse Mühe, aber ich kann Ihnen sagen, die Bibel ist ein wunderbares Buch. Und wenn Sie noch einmal neu beginnen würden, die Bibel zu lesen, fangen Sie im Neuen Testament an, nicht im Alten, auch nicht hinten in der Offenbarung des Johannes. Man kann zwar die Zeitung hinten anfangen mit den Todesanzeigen, aber man sollte die Bibel nicht hinten anfangen, ja? Sondern bei den Evangelien, in der Mitte der Bibel, bei dem Evangelien des Neuen Testaments. Lesen Sie die Bibel. Christen sind Menschen, die lesen gerne und ja fleißig ihre Bibel, nicht weil sie das müssen, nicht weil jemand sie dazu zwingt, sondern weil sie gerne das Wort Gottes lesen, weil es ihre Speise ist, weil sie dadurch getröstet, gestärkt, erbaut, erquickt werden und auch die Informationen bekommen, die sie brauchen. Ein dritter Gedanke, Religion hat es auch manchmal mit toten Gegenständen zu tun, eigentlich sogar oft und manchmal sogar mit toten Menschen. Ich habe noch so ein Fettnäpfchen, in das ich jetzt treten kann. Bitte glauben Sie mir, ich möchte das mit aller Feinfühligkeit sagen. Es wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir in der Weihnachtszeit sein. Weihnachten steht schon fast vor der Tür, ja? Übermorgen haben wir September und dann steht Weihnachten schon vor der Tür. Und eine gute deutsche Tradition ist, einen Tannenbaum zu haben. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Das ist einfach deutsche Kultur. Das kann man machen. Ein Tannenbaum, schön geschmückt, wie auch immer. Und es ist auch nicht verboten, sich etwas zu schenken. Man kann sich jeden Tag etwas schenken, auch am 24.12. Ja? Aber wenn von Weihnachten, von dem Fest, das Gott seinen Sohn auf diese Erde gegeben hat, nur noch Gegenstände übrig bleiben, der Baum und die Handys und Smartphones und so weiter, die unter dem Baum liegen, dann sind wir bei toten Gegenständen angekommen. Und es dauert dann nicht lange, dann kommt Ostern, eigentlich das bedeutendste Fest der ganzen Christenheit, wo wir daran denken, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, eigentlich daran denken sollten. Aber bei manchen ist Ostern zu einem Frühlingsfest geworden und die herrlichen Ostereier schmücken die Vorgärten und die Wohnungen und wieder sind nur noch tote Gegenstände übrig geblieben. Ich bin nicht gegen Ostereier, das ist auch eine schöne Tradition, das kann man machen, ja? Aber das ist zu wenig, wenn von Ostern nur noch das übrig geblieben ist. Und noch ein Thema will ich ansprechen und ich hoffe, ich kann das sensibel genug tun. Manche Menschen tragen auch ein Kreuz an einer Kette. Manche legen es sogar nachts unter das Kopfkissen, weil sie glauben, das kann sie vor irgendwelchen negativen Einflüssen bewahren. Und ich bin nicht dagegen, wenn man das Kreuz trägt als wirkliches Bekenntnis, ich bin Christ, das lasse ich stehen, wirklich, glauben Sie mir. Aber ich muss Ihnen eine nette Geschichte erzählen. Ich ging einmal durch ein kleines Schwarzwaldstädtchen. Eingeweihte wissen, dass es sich dabei nur um Bad Liebenzell handeln kann. Und da waren Männer dabei, die hatten einen Graben aufgerissen, um wieder irgend so ein Kabel zu verlegen, waren gerade dabei, den wieder zuzuschaufeln. Es war Hochsommer, so wie jetzt, und einer hatte sein Hemd offen bis zum Bauchnabel und bei der Arbeit prangte da auf seiner Brust ein richtig großes goldenes Kreuz an einer Kette. Das trug er da sogar bei der harten körperlichen Arbeit. Und da konnte ich es mal wieder nicht lassen, in so ein Fettnäpfchen zu treten und habe ihn ganz freundlich angesprochen und habe gesagt, ich sehe, Sie tragen da so ein Kreuz. Ich würde mich sehr dafür interessieren, warum Sie das tragen. Da verfinstern sich bei dem die Gesichtszüge und der schnauzt mich an. Mensch, hau bloß ab! Na, da wusste ich aber, warum der das Kreuz trug, ja? Ein harmloser religiöser Ziergegenstand an einer Kette, aber die Botschaft dieses Kreuzes, das von Versöhnung spricht, Gott hat diese Welt versöhnt mit sich selbst, hatte dieser Mann wohl kaum verstanden. Es kam zu keiner weiteren Diskussion und ich konnte es ihm leider nicht erklären. Schauen Sie, manchmal bleiben vom Christentum nur noch tote Gegenstände übrig. Im Evangelium geht es aber nicht um tote Gegenstände, sondern um einen lebendigen Herrn, Jesus Christus, der für uns starb am Kreuz, aber den Gott auferweckt hat am dritten Tag. Die römischen Soldaten, die sein Grab bewachten, die purzelten nur so durcheinander. Und Engel saßen dort und die Frauen, die ihn dort noch weiter einbalsamieren wollten, sie hörten die Worte, er ist nicht hier, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er war wirklich auferstanden, er lebt, er sitzt zur Rechten Gottes. Und er wohnt in jedem Herzen, das sich für ihn geöffnet hat. Und so darf auch ich persönlich bekennen, er ist die Mitte meines Lebens und meines Denkens geworden. Er ist mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Herr und mein Ziel. Mein Leben gehört ihm und sein Leben gehört mir, das ist noch viel wichtiger. Sein wunderbares Leben hat er mir geschenkt und ich liebe Jesus. Manchmal nur mit Schwachheit, aber ich liebe ihn. Ich komme nicht mehr von ihm los. Weißt du, Christen sind Menschen, die lieben Jesus Christus mehr als ihren Ehepartner. Ich liebe meine Frau, die sitzt hier in der ersten Reihe, ja? Ich liebe sie von ganzem Herzen. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meinen Beruf. Aber Jesus steht über allem und geht vor allem. Und ich könnte eher ohne Kopf und ohne Hände leben, aber nicht ohne meinen Heiland. Das geht nicht. Ich gehöre ihm, ich brauche ihn. Ich kann nicht ohne ihn leben. Und darf ich an der Stelle fragen, kennst du diesen lebendigen Herrn? Ist er in dein Leben gekommen? Gab es auch so einen Tag der Entscheidung, wo du gesagt hast, dir will ich gehören. Du hast so viel für mich getan. Du bist der lebendige Gott. Du bist zu uns gekommen. Du hast die Rettung vollbracht. Ich will dir um jeden Preis gehören. Ein vierter Gedanke. Religion, jetzt kommt leider wieder etwas Negatives, lebt immer vom Tun. Wir sahen das doch in diesem Gleichnis sehr deutlich. Als der Zöllner dort steht in seinem Gebet und aufzählt, oh Gott, erstmal, ich danke dir nicht, dass ich nicht so bin wie diese da alle, ja, dieser Abschaum und dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, ich mache dieses und jenes. Ich. Religion lebt immer vom Tun. Der Pharisäer zählt sein religiöses Tun vor Gott auf und er will dafür offensichtlich Anerkennung bekommen, Punkte, Haken hinter. Er wollte Gott damit beeindrucken. Aber leider ist das nicht nur im Judentum so. Das ist ein Merkmal aller großen Religionen, aller Weltreligionen, eigentlich aller Religionen auf dieser Erde. Denn Menschen werden steile Treppen gezeigt. Er muss zur Erlangung des Heils arbeiten. Er muss sich anstrengen. Er muss Gebote erhalten, halten. Er muss Vorschriften erfüllen. Er muss Leistungen erbringen und auch Verbote einhalten. Das Tun des Menschen ist stark betont. Die Trennung von Gott, die der Mensch instinktiv spürt, sie soll durch dieses religiöse Tun überwunden werden. Und so haben die Juden 613 Gebote, die sie halten müssen, nach jüdischer Zählung im Alten Testament. Die Moslems haben ihre 5 heiligen Pflichten des Islam. Die Buddhisten meditieren den 8-teiligen Pfad Buddhas, der am Ende meinte, ins Nirvana gekommen zu sein. Aber seine Nachfolger, die mussten schauen, wo sie blieben. Ja? Er sagte, ich habe es geschafft, aber jetzt müsst ihr schauen, dass ihr auch dahin kommt. Wir sehen, in den Religionen ist das Tun des Menschen ganz stark betont. Das Evangelium hingegen hat 5 Buchstaben. Getan. Und es ist ein großer Unterschied, diese beiden Worte, tun oder getan. Das ist so ein großer Unterschied. Und das ist der Unterschied zwischen den Religionen und dem Evangelium. Das Evangelium ist die frohe Botschaft. Was dem Menschen unmöglich war, das tat Gott. Gott hat den Himmel zerrissen, die Scheidewand zerschlagen und ist in Christus zu uns gekommen, von oben nach unten, zu uns auf diese Erde. Und als Jesus dort am Kreuz starb, da hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Tetelestai, griechisch, kann man auch übersetzen, es ist getan. Es ist ein für allemal getan. Die Erlösung ist vollbracht. Gottes Sohn hat die Trennung zwischen Gott und uns Menschen überwunden. Nicht wir mit unseren vermeintlich guten Werken, die doch oft noch mit der Sünde des Egoismus und der Selbstsucht und des Hochmutes befleckt sind und des Stolzes, die doch Gott gar nicht zählen kann, die gar nichts bewirken bei ihm. Das Evangelium ist die Botschaft von der freien Gnade in Jesus Christus. Es ist die Botschaft von dem Blut, von dem das Männerquartett vorhin gesungen hat, begleitet durch einen fünften Pianospieler, ja? Oder elektrisches Klavier haben wir hier. Und so ist das die Botschaft. Das Blut Jesu Christi hat die Schuld getilgt. Die hat Sühnung erwirkt für Gott. Wir können uns den Himmel nicht verdienen, sondern Gott hat die Kluft überbrückt, von oben nach unten. Er hat den Weg gebahnt, den Preis bezahlt. Er hat den Himmel geöffnet. Die ewige Gemeinschaft mit Gott ist möglich und sie ist ein freies Geschenk. Man kann es nicht verdienen. Was gäbe ich drum, dass jeder heute Abend hier in diesem Raum das verstehen könnte? Man kann auf diesem Weg nicht zu Gott kommen, der Frömmste nicht. Und wenn sie ihr Leben als Märtyrer in den Tod geben würden, wie diese Familie in Indien, es würde nicht ausreichen, um eine einzige ihrer Sünden zu tilgen. Das ist nicht der Weg zu Gott. Unser Tun. Jesus hat alles für alle getan. Und so erfasst derjenige diese Wahrheit, der aufhört mit seinem eigenen Tun, der es versteht, der es erkennt. Ich kann Gott nichts bringen außer einem Berg von Schuld. Ich muss kapitulieren vor ihm. Ich muss aufhören mit meinem eigenen Tun. In einem Lied heißt es, erst wenn unsere Hände und unser Stolz erschlaffen, kann Gott in uns das neue Leben schaffen. Das ist der Weg. Und nun sind wir bei einem fünften und sehr wichtigen Punkt. Und ich hoffe, Sie können noch alle folgen. Es ist sehr warm. Es ist einer der letzten heißen Sommertage des Jahres 2017 wahrscheinlich. Ja. Religion kann ein Mittel zur Gewissensberuhigung sein. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, über den wir jetzt sprechen müssen. Schauen Sie, Not ist erfinderisch. Um schreiben zu können, hat der Mensch den Bleistift und den Kugelschreiber erfunden. Was für eine nützliche Erfindung, ja? Ein Kugelschreiber, den ich fast immer bei mir trage. Und wir haben das Fahrrad erfunden und das Auto und viele, viele nützliche Dinge mehr. Und um das Gewissen zu beruhigen, hat der Mensch die Religion erfunden. Der Volksmund sagt, ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, aber manchmal ist das ruhige Gewissen nur die Folge eines schlechten Gedächtnisses. Das kann auch sein. Und darum ist bei vielen Menschen Religionsausübung ein Mittel, um ihr Gewissen zu beruhigen. Sie merken, sie sind nicht so, wie sie eigentlich sein sollten. Und sie können auch aus eigener Kraft nicht so werden. Aber Religion beruhigt das Gewissen. Manchmal ist ein ruhiges Gewissen die Folge des schlechten Gedächtnisses, sagte ich schon. Und wir müssen einfach wissen, es gibt verschiedene Arten von Gewissen. Da ist zum Beispiel das abgestumpfte Gewissen. Gott bewahre Sie und mich vor einem abgestumpften Gewissen. Das ist etwas Schreckliches. Menschen haben immer und immer wieder die Botschaft von der Liebe Gottes und seine Einladung gehört, aber sie haben nicht reagiert. Sie haben es immer wieder weit von sich geschoben und irgendwann kann das Gewissen abgestumpft sein. Dann kann der beste Prediger predigen, so gut er kann, und dann dringt es nicht mehr durch zu dem Herzen dieses Menschen. Noch einmal, Gott bewahre Sie und mich vor einem abgestumpften Gewissen. Dann gibt es aber auch das Gegenteil, ein überempfindliches Gewissen. Es gibt Menschen, die haben immer ein schlechtes Gewissen. Egal wo sie sind. Sind sie auf dem Tanzboden, haben sie ein schlechtes Gewissen. Sind sie in einer solchen Veranstaltung wie hier, haben sie auch ein schlechtes Gewissen. Es gibt Leute, die haben ein überempfindliches Gewissen. Das hängt oft mit einer falschen religiösen Erziehung zusammen. Darauf kann ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Ich möchte Ihnen aber sagen, es gibt auch das normal funktionierende Gewissen. das normal funktionierende Gewissen. Da weiß ein Mensch, ich habe nicht alles richtig gemacht in meinem Leben. Ich habe einige der Gebote Gottes, vielleicht sogar alle, übertreten. Ich wollte es nicht, aber ich habe es getan. Manchmal wurde ich verleitet, aber manchmal habe ich es auch aus freien Stücken getan. Ich habe Gottes Gebote übertreten und da ist Schuld auf meinem Gewissen. Ich hörte einmal eine Geschichte von einem Mann, der war ins Krankenhaus gekommen, sehr plötzlich, und nun stand eine Operation bevor. Vielleicht war es nur ein Blinddarm, eine Routineoperation, ja, aber am Abend vor dem Eingriff kam kein Schlaf in seine Augen. Und sein ganzes gelebtes Leben lief nochmal so ab vor seinem Auge und er sah, er hatte viele Dinge falsch gemacht, er hatte Menschen verletzt und Dinge auch nicht korrekt gemacht, hatte einige illegale Sachen getan. Es stand alles plötzlich vor seinen Augen. Das ist nicht angenehm, wenn man mal so im Licht steht und merkt, dass man gar nicht immer die weiße Weste hatte. Und zum Glück hatte er den Mut, einen Krankenhausseelsorger zu rufen, an dem Abend vor der Operation. Und dieser Mann war auch ein überzeugter Bibel- und Christusgläubiger Mensch. Und er erfasste sehr schnell die Situation dieses Patienten. Und er durfte ihm den Weg zum Kreuz zeigen und zu Christus und zum Frieden mit Gott. Und der Patient hat dort in dem Zimmer mit ihm gebetet und sein Leben Jesus Christus übergeben, überantwortet, anvertraut. Und am nächsten Morgen ging er sehr ruhig in die Operation. Natürlich hat er auch sein Schnäpschen bekommen und die Medikamente, aber trotzdem, er ging sehr ruhig in die Operation. Er wusste, wenn ich nicht mehr aufwache, jede zehntausendste Narkose endet dann auch mal so statistisch gesehen, ja. Und wenn ich nicht mehr aufwache, ich weiß jetzt, wo ich hingehe. Ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist. Und sehen Sie, zum Glück hatte sein Gewissen normal funktioniert. Und zum Glück ist heute Abend niemand von uns im Krankenhaus und hat wahrscheinlich niemand von uns eine Operation vor sich. So ganz sicher können wir ja nicht sein, aber wahrscheinlich nicht. Und so sehen Sie, jetzt könnte aber in derselben Situation, wo das Gewissen angeschlagen hat, wo es funktioniert hat, könnte auch eine falsche Entscheidung getroffen werden. Und man meint, oh, ich muss noch ein bisschen mehr beten, ich muss noch ein bisschen mehr spenden, ich muss noch ein bisschen mehr helfen, ich muss noch ein bisschen mehr fasten, ich muss noch eine Pilgerfahrt machen oder dies oder jenes machen. Verstehen Sie, Religion könnte das Gewissen beruhigen. Das hat diese Wirkung. Zu Pastor Wilhelm Busch, den ich gestern Abend schon einmal namentlich erwähnte, kam einmal eine sehr adrette und gebildete Frau und sie sagte zu ihm, Pastor Busch, ich bin getauft christlich, ich bin mit 14 Jahren konfirmiert, ich bin christlich getraut, ich habe oft den Gottesdienst besucht, was fehlt mir noch? Dann legte Pastor Busch seine Stirn in Falten und schaute die Dame sehr freundlich an und sagte, gnädige Frau, Ihnen fehlt nur noch die kirchliche Bestattung und die ewige Verdammnis. Ha, da erschrak sie. Das war natürlich eine Schocktherapie, ja. Aber sie ließ sich erwecken, sie ließ sich aufwecken aus ihrem Schlaf. Manchmal muss man das so deutlich sagen. Sehen Sie, die christliche Religion kann sogar am allerbesten beruhigen, wie ich es gerade beschrieben habe mit einigen Skizzen. Und das ist das Fatale, dass manche Menschen sehr religiös, sehr christlich religiös sind und all das machen, was man eben so macht im Landkreis Fulda oder Bad Hersfeld oder ich glaube, wir haben auch Besucher aus dem Landkreis Bad Kissingen hier, ja. Also, wo wir auch immer herkommen. Die christliche Religion scheint am besten zu beruhigen. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen da ehrlich mit uns sein, dass wir uns nicht betrügen. Es geht um die Seligkeit. Das rettende Evangelium will nämlich unser Gewissen nicht beruhigen, sondern entlasten. Nicht nur vorübergehend beruhigen, sondern auf Dauer entlasten. Da war eine junge Frau, die hatte sich wie viele junge Menschen nach einem Partner gesehnt. Und dann war sie eine Beziehung eingegangen mit einem Mann, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Und es kam, was kommen musste. Sie wurde schwanger. Und dann sagten ihre Eltern, das geht nicht, du bist noch in der Ausbildung, mach das weg, das muss weg. Und dann ging sie diesen Weg, sie ging irgendwo hin und das Kind wurde getötet, abgetrieben. Und dann überkam sie eine tiefe Schuld, ein Schuldgefühl, ein Schuldbewusstsein. Sie wusste, sie hat Ehebruch begangen und auch einen Menschen getötet. Und dann ging sie in die Beichte und sie beichtete das mit aller Aufrichtigkeit. Und der Beichtvater sagte, spenden Sie 50 Euro an ein Kinderheim und beten Sie 10 Vaterunser. Das hat sie am selben Tag gemacht. Das hat sie am selben Tag gemacht. Aber das war nur eine vorübergehende Gewissensberuhigung. Das war keine dauerhafte Gewissensentlastung. Das stand wieder da, die Schuld, nach kurzer Zeit. Aber dann hörte sie das Evangelium. Sie hat das wirkliche Evangelium kennengelernt und fand die Botschaft in der Bibel, dass Gott Menschen Schuld vergeben will, auf Dauer, durch Jesus Christus. Sie kam zum Glauben auf einem bestimmten Weg, den ich jetzt nicht weiter beschreiben kann. Und dann erfuhr sie eine dauerhafte, eine Entlastung ihres Gewissens für immer. Merken Sie den Unterschied. Und darum ist das so gefährlich, wenn Religion nur das Gewissen beruhigt. Aber die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde, was immer gewesen sein mag. Auch Ehebruch, auch Abtreibung, selbst Mord, selbst Lästerung. Alles kann dem Menschen vergeben werden. Alles, alle Sünden können dem Menschen vergeben werden, wenn wir glauben an Jesus Christus. Denn als er dort am Kreuz war, da erfüllten sich die Worte des Propheten Jesaja, 700 Jahre zuvor gesagt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, damit unser Gewissen wirklich Frieden finden kann und nicht nur vorübergehende Entlastung. Ich habe noch einen sechsten Punkt und dann sind wir gleich mit unserer längeren Aufzählung zu Ende. Religion kennt leider keine Gewissheit. Religion ist ein ewiges Suchen, ein Fragen, ein Verlangen, ein Hände ausstrecken. Aber in keiner Religion auf dieser Erde gibt es echte Gewissheit. Auch nicht in der christlichen, ja, wenn wir sie so verstehen, wie ich eben beschrieben habe. Weil es auf das Tun des Menschen ankommt, bleibt da bis auf das Sterbebett die Frage, reicht es aus, was ich getan habe? Ich habe solche Menschen gesehen auf dem Sterbebett, die bange Frage hatten, reicht es aus, was ich getan habe? Ich habe mich aufgeopfert, ich habe meinen Mann früh verloren, ich habe alle Kinder alleine großgezogen. Reicht es aus, was ich getan habe? Nein, es reicht nicht aus, was du getan hast, was immer es gewesen sein mag. Aber die Gnade in Jesus Christus reicht aus. Die Gnade, das Evangelium ist die Botschaft, die vollstrahlender Gewissheit ist. Vollstrahlender Gewissheit. Wir können die Bibel aufschlagen, wo wir wollen. Sogar schon im Alten Testament konnte David sagen, er wird mich erretten von der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Gewissheit. Oder Paulus schreibt, nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Johannes schreibt, wir wissen, dass wir vom Tode ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Und so darf ich an der Stelle einmal wieder persönlich fragen, weißt du es schon? Hast du Gewissheit, dass deine Schuld vergeben ist, dass dein Name im Buch des Lebens steht, dass du gerettet bist, dass du nicht nur ein bisschen mit Religiosität dein Gewissen beruhigt hast ab und zu, wenn so etwas schiefgegangen war in deinem Leben? Das wäre so wichtig. Man müsste sagen können wie der Liederdichter, bis zum Schwören darf ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Und so wahr die Sonne am Himmel pranget, hab ich Sünder Vergebung erlanget. Und noch ein letzter Punkt, damit die schöne Zahl 7 erreicht ist. Ja? Religion führt ins ewige Verderben. Das ist eine traurige Tatsache. Aber ich muss das noch sagen. Wir kommen noch einmal zurück zu dem Gleichnis, das wir zu Beginn gelesen haben. Können Sie sich erinnern? Jesus sagt, ich sage euch, dieser, das ist der Zöllner, der dort an seine Brust geschlagen hatte, der um Gnade gebeten hatte, sei mir gnädig, heißt, schenk mir deine Gnade. Ich bin verloren, ich brauche deine Gnade. Der ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Der blieb in seinen Sünden, der blieb in seinem Stolz, der blieb in seiner Selbstgerechtigkeit. Und eine solche Geisteshaltung endet im ewigen Verderben, fern von Gottes Angesicht. Das sind nicht meine Worte. Glauben Sie bitte den Worten Jesu, das sagt der Sohn Gottes, der gekommen ist, der die Wahrheit in Person war. Jesus sagt auch, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und was will Gott? Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Schauen Sie, das Evangelium ist die Botschaft von der Kraft Gottes, die alle rettet, die darauf vertrauen. Das Evangelium hat eine Kraft, es ist Dynamit Gottes, steht hier im griechischen Text des Neuen Testaments. Es ist Dynamis, es hat Kraft. Und diese Kraft kann einen Menschen selig machen. Diese Kraft kann einen Menschen erretten. Die kann ein ganz neues Leben schenken. Wie immer man gelebt hat, ob man gutbürgerlich religiös war und nie silberne Löffel geklaut hat und nie eine Bank überfallen hat oder ob man in allen Sünden gelebt hat. In Alkohol, in Drogen, in Hurerei, in allem, was es gibt. Das Evangelium hat Kraft, Sünder zu erretten. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einem anderen Redner, den ich früher vor 40 Jahren mal kennengelernt habe. Er hieß Leo Janz. Einige kennen den Namen. Er hat einmal gesagt, Leo Janz hat einen wunderbaren Vergleich gemacht. Es gibt auf dieser Erde Tausende von Religionen. Tausende. Der Mensch ist unheilbar religiös. Da gab es Anthropologen, die meinten, in Afrika einen Stamm entdeckt zu haben, der erste Stamm, der keine Religion hatte, dachten sie. Von wegen. Nach einiger Zeit merkten sie, dass er eine besonders geheime Geheimreligion hatte, dieser Stamm, ja. Der Mensch ist unheilbar religiös. Es gibt tausende Religionen auf dieser Welt, aber nur ein einziges Evangelium. Was gäbe ich drum, wenn das jeder verstanden hätte heute Abend? Das wäre so wichtig. Tausende Religionen, aber nur ein einziges Evangelium. Religionen sind alle von Menschen erdacht, erfunden, ausgedacht, niedergeschrieben. Religiöse Menschen haben Dinge erfahren und irgendwelche Eingebungen auch manchmal gehabt und haben das niedergeschrieben. Wie auch immer, sie sind von Menschen erdacht. Das Evangelium kommt von Gott. Es ist die Offenbarung göttlicher Gedanken. Und Religion, haben wir eben schon gesagt, ist eine ewige Suche nach Gott. Das Evangelium hingegen ist die Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, hier auf diese Erde, um zu suchen, was verloren ist und um selig zu machen, um zu retten, was verloren ist. Was für ein Unterschied, die Religionen und das einzig wahre Evangelium. Meine lieben Freunde, meine lieben Zuhörer, Sie haben mir aufmerksam zugehört und das schätze ich sehr und ich muss Ihnen sagen, Sie haben jetzt nach diesem Vortrag letztlich drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Man könnte das alles gehört haben und sagen, ja, nett, was er gesagt hat, aber das tangiert mich nicht. Ich lebe mein Leben weiter so und sündige weiter und sündige, bis irgendwann vielleicht das Gewissen abgestumpft ist. Es könnte aber auch Menschen unter uns geben, die sagen, ich werde mich noch mehr anstrengen. Ich werde mich, mein Gewissen mit mehr religiösen Dingen beruhigen. Ja, so nennen Sie das nicht. Sie denken einfach, Sie wollen praktizieren, Sie wollen Ihre Religion noch ernster nehmen. Aber ich glaube, das wäre auch nicht der wirklich richtige Weg, sondern es gibt eine dritte Möglichkeit. Wirklich zu Gott umkehren. Wirklich zu Gott umkehren. keine religiösen Klimmzüge machen. Jetzt nicht Gott etwas versprechen, wie die Menschen in Stalingrad. Oh ja, heute Abend habe ich verstanden und ich werde jetzt dies und jenes tun. Nein, keine religiösen Klimmzüge machen, sondern einfach vor Gott kommen und sagen, ich bin auch so wie dieser Zöllner. Ich bin nicht Zollbeamter vom Beruf, ja, aber ich bin auch so wie dieser Zöllner. Ich muss an meine Brust schlagen. Ich muss sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich habe versucht, ein gutes Leben zu führen. Ich habe versucht, die Gebote zu halten. Ich habe versucht, zu helfen, wo ich konnte. Aber ich habe gemerkt, das reicht ja nicht, um zu dir zu kommen. Es tilgt ja meine Schuld nicht. Und ich habe verstanden, dein Sohn ist auf die Erde gekommen. Dein Sohn kam an dieses schreckliche, grausame Kreuz. Und er ist dort ohne Sünde, unschuldig, stellvertretend gestorben, um meine Schuld zu tilgen. Und ich habe das verstanden, dass ich ihn brauche und ich will zu ihm kommen und ich möchte mein Vertrauen auf ihn setzen. Ich möchte ihn beim Wort nehmen. Das heißt glauben, Gott beim Wort nehmen, zu sagen, ja, es steht geschrieben und ich glaube der Bibel. Wenn es mein Nachbar ablehnt, das ist mir nicht entscheidend. Ich glaube der Bibel. Ich glaube dem Wort Gottes, der Heiligen Schrift. Und so will ich zu dir kommen und sagen, Herr Jesus Christus, meine Sünden sind mir leid. Rette mich von meinem verlorenen Leben. Ich will mich auch nicht mehr mit Religiosität zufrieden geben oder gar betrügen. Ich will wirklich dir gehören und sagen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ob niemand mit mir geht, ich will den Weg gehen. Ich will jetzt nicht gucken nach rechts und nach links und was wird da mein Nachbar sagen und mein Arbeitskollege und mein Verwandter. Die werden alle selbst einmal vor Gott stehen. Es geht um jeden Einzelnen von uns, um sie, um dich heute Abend. Und wenn du so sagst, dann kannst du Frieden finden. Dann kannst du das Evangelium kennenlernen. Und das Evangelium ist eine Botschaft, die frei und froh macht. Das kann ich wirklich bezeugen, denn auch ich kam als großer Sünder zu ihm im Alter von 22 Jahren. Und so möchte ich einfach einladen. Ich lade nicht ein, zu mir zu kommen. Ich kann niemandem helfen, ja. Ich lade nicht ein, hier in diese Gemeinde einzutreten, obwohl ich nichts dagegen habe, wenn sie das machen würden, ja. Aber es geht nicht um die Gemeinde zuerst. Es geht darum, dass sie zu Christus kommen. Sie direkt, ohne Zwischenstationen. Jeder von uns kann direkt zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus Christus, ich möchte dir gehören. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte mich an dich binden und dir nachfolgen. Und vor allen Dingen möchte ich dir danken für deine Rettungstat am Kreuz und sie für mich persönlich annehmen. Dazu möchte ich Ihnen einfach Mut machen. Wenn Sie heute Abend jetzt aufgewühlt sind und vielleicht auch bewegt von dem einen oder anderen Gedanken, das kann ich verstehen. Wir haben über sehr wichtige Fragen jetzt nachgedacht. Denken Sie in Ruhe darüber nach, machen Sie noch einen Spaziergang heute Abend und wenn Sie merken, ja, Gott hat zu mir geredet, er hat mich gerufen, dann gehen Sie in Ihr Schlafzimmer und lassen mal alles aus, den Fernseher, das Radio, das Internet, das Handy, alles aus und knien nieder und sagen, hier bin ich, sei mir Sünder gnädig, ich will zu dir kommen und möchte gerettet werden. Man kann sich ganz alleine bekehren. Ich war alleine, als ich zu Gott gekommen bin. Ich meine, da waren noch 3000 um mich, aber das waren Soldaten, die mir nicht helfen konnten. Ich habe mich auf einem Fliegerhorst der NATO bekehrt und trotzdem, ich war in dem Augenblick ganz alleine vor Gott in einem Zimmer. Und man kann sich aber auch zu Gott aufmachen, Christus annehmen mit einer Begleitperson. Vielleicht sind Sie mit jemand gekommen, der Sie heute Abend hierher geführt hat, der schon Jesus Christus kennt, zu dem Sie Vertrauen haben. Sie können auch mit einer solchen Person zusammen beten. Das kann eine große Hilfe sein. Und vielleicht kennen Sie hier Menschen aus dieser Gemeinde, denen Sie vertrauen. Können Sie mit Peter Hölzer beten oder mit Rudolf, der heute Abend die Anmoderation gemacht hat. Oder Sie können auch zu mir kommen. Ich habe noch Zeit. Ich habe keinen Termin mehr heute. Ja? Ich würde mich freuen, wenn ich jemandem behilflich sein könnte, das ewige Leben zu finden. Das soll alles nur ein Angebot sein Und jetzt würde ich gerne meinen Vortrag mit einem Gebet schließen. Sie dürfen gerne sitzen bleiben, einfach vielleicht nur den Kopf neigen, wenn Sie wollen, mitbeten innerlich. Ich möchte einfach Gott danken für diese Botschaft des Evangeliums. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du nicht nur dieses Gleichnis erzählt hast von dem Zöllner, sondern du hast das Evangelium dann wirklich mit deinem eigenen Sterben gebracht. Du bist ans Kreuz gegangen, du hast dort dein Leben und dein Blut gegeben und hast diesen Mann gerettet. Und viele, die dir vertraut haben, ungezählte in den letzten 2000 Jahren, die ihr Vertrauen auf dich gesetzt haben, die wurden nicht enttäuscht. Auch ich wurde nicht enttäuscht und manche hier in diesem Raum wurden nicht enttäuscht. Und Herr, du kennst jeden, du kennst auch unsere lieben Gäste. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, dass er doch den Unterschied erkennt zwischen Religion und Evangelium und auf keinen Fall den falschen Weg weitergeht, sondern zu dir kommt und Frieden findet und Vergebung seiner Schuld und Gewissheit. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Ich habe noch eine kleine Einladung für Sie zum Abschluss, so wie gestern Abend auch. Da hinten auf dem Tisch, von mir aus gesehen, auf der rechten Seite an der Fensterfront, liegen ein Stapel von diesen Büchern. Jesus ist der Weg, heißt das Büchlein. Und der Vortrag, den Sie heute Abend gehört haben, ist wiederum enthalten in diesem Buch. Da geht es mir nur darum, einmal konnten Sie vielleicht nicht alles aufnehmen. Manchmal bleibt man auch hängen bei einem Satz, den der Redner sagt. Und auf einmal hat man eine halbe Minute verpasst von einem Vortrag. So geht es mir ja auch. Sie können nachlesen. Oder falls Sie jemanden eingeladen hatten, der nun doch leider nicht gekommen ist, weil er noch verhindert wurde oder aus welchen Gründen immer, nehmen Sie ihm dieses Büchlein mit. Sagen Sie, du kannst den Vortrag, der heute Abend weitergegeben wurde, nachlesen. Hier ist er drin, ja. Er wurde aber auch aufgenommen, wenn ich richtig weiß, ja. Er wurde aufgenommen auf CD oder MP3-CD und man kann ihn natürlich auch in der Originalform dann noch hören. Machen Sie davon Gebrauch. Die Bücher sind bezahlt schon längst und die dürfen Sie mit gutem Gewissen mitnehmen. Ja? Unsere Gäste bitte zuerst und wenn da noch welche da sind, können auch die restlichen noch mitgenommen werden. Und dann gibt es nur noch einen Abend in dieser wirklich kurzen Vortragsreihe. Drei Abende gehen sehr schnell um. Ja? Nun sind schon zwei fast vorbei. Aber morgen ist noch eine Gelegenheit und wir haben ein sehr wichtiges Thema. Kann man wissen, ob man in den Himmel kommt? Kann man das wissen oder kann man das nur wünschen, ersehnen, erbitten, erflehen? Aber kann man das wirklich wissen, hier schon in diesem Leben? Darüber wollen wir morgen Abend nachdenken. Wieder um 19.30 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen. Das Quintett wird morgen Abend auch nochmal bei uns sein und mit ihren Liedern uns erfreuen. Hören wir jetzt noch ein Lied von euch zum Schluss, dann seid ihr bitte wieder dran.